Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Und mit diesem schönen Fangesang aus dem Spiel LAFC Seattle Sounders, welche übrigens von Vincent kommen, begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge auf meinsportpodcast.de. Ja, mit dabei bin ich, Daniel und Anne.
Hallo.
Und ja, Vincent ist bislang immer noch in den Vereinigten Staaten.
Der sitzt gerade quasi im Flieger zurück.
Ja, aber wie ich bereits gerade erwähnt habe, hat der ja für dieses musikalische Kunstwerk am Anfang der Folge gesorgt. Wie ihr sicherlich wisst, war dieser beim Spiel der Seattle Sounders, welche zu Gast im Bank of California Stadium in Los Angeles war. Aber ja, das Conference-Finale, beziehungsweise die beiden Conference-Finale liegen hinter uns. Gab zwei spannende Begegnungen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Aus meiner Sicht natürlich mit dem besten Spiel in dieser Woche und an diesem Spieltag. Ja, Los Angeles City FC. Los Angeles FC gegen Seattle Sounders.
Also dir sei verziehen, weil bei den kreativen Namen, wie sie in den letzten Jahren gekommen sind, kann man da schon mal durcheinander kommen.
Ja, wie gesagt, Conference-Finale der Eastern Conference, das beste Team, auch der Supporters-Shield-Gewinner, LAFC gegen den Conference-Zweiten, Seattle Sounders. Eine spannende Partie, wo von Anfang an, klar, der Gastgeber immer so ein bisschen stärker eingeschätzt wird, beziehungsweise Vorteil hat, in meinen Augen jetzt. Oder wie siehst du das, Anne?
Ja, na klar. Also der Heimvorteil, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, ist in der MLS wahnsinnig hoch. Und LAFC hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Seattle auch, aber trotzdem hätten, glaube ich, die meisten gesagt, so Seattle macht das. Quatsch, nicht Seattle. Der LAFC macht das. Aber irgendwie war es dann doch ein bisschen anders.
Ja, definitiv. Bevor wir genauer drauf eingehen auf diese Begegnung.
Mache ich das Audio, weil ich gerade einen Hotdog esse. Ich laufe gerade an der Auswärtsfankurve vorbei und es sind einige Sounders-Fans da. Oh, fuck, die Sonne blendet. Ja, auf alle Fälle sind schon einige Sounders-Fans da. Daniel, schäm dich, dass du nicht live dabei bist. Wieso gehst du eigentlich nicht zum Auswärtsspiel? Schäm dich.
Es gab ja diese Begegnung dreimal bislang. Also in den Playoffs war das jetzt das erste Mal. Aber man traf in der Regular Season bislang natürlich dreimal aufeinander. Klar, es war erst die, viermal aufeinander. Es war ja erst die zweite Saison von LAFC. In dieser Saison gewann der LAFC beide Spiele. Ein Spiel nur. Es ging 4-1 aus. Das andere ging ja unentschieden aus. Das war das Spiel, was Ted Ankel geleitet hat. Das war übrigens auch binnen 6 Tage. Fun Fact. Und in der vergangenen Saison gewann LAFC jeweils mit 1-0. Und ja, da war es schon für mich so ein bisschen so eine leichte Zitterpartie, weil klar, du gehst zum Gewinner, der Supporter Shield. Auswärts natürlich ist nochmal eine höhere Herausforderung und natürlich zu dieser Tormaschine Carlos Vela. Aber natürlich, die Defensive hatte Vela gut im Griff. Allgemein die Defensive. Allen vor allem der Neuzugang Javier Arriaga von SC Barcelona, welcher in meinen Augen ja übrigens eigentlich das Spiel seines Lebens gemacht hat im Trikot der Sounders. Okay, gut, so viele gab es noch nicht. Aber er hat dann einfach wirklich überragend verteidigt. Dazu kommt natürlich das Freischusstor von Atuesta in der 17. Minute. Haben sehr klasse gemacht. Die ganze Verteidigung denkt eigentlich, beziehungsweise die Mauer, dass Vela ihn schießen wird. Hat er letztendlich nicht getan. Er hat abgestoppt. Und dann hat er eigentlich Atuesta freie Schussbahn und zack, boom, stand's 1-0.
Aber also dieser Freistoß war schon wirklich Sahne, muss man sagen.
Der Freistoß war klasse und ich musste auch erstmal tief durchatmen. Also ich habe ja das Spiel komplett angeschaut. Eins der wenigen Spiele, welches um 3 Uhr lief und ich komplett angesehen habe. Aber ja, wie ging es dann weiter? Die Sounders hatten Bock, man hat sie noch angemerkt und Brian Schmetzer ist ein Fuchs. Also er ist wirklich taktisch gesehen einzigartig. Keine 5 Minuten später kommt der Ball zu Raul Ruidas und er hat eine klasse Technik. Das weiß man nicht erst seit dem Spiel gegen Atlanta, als er das Tor der Saison in meinen Augen geschossen hat. Nein, der Ball kommt entweder überragend mit und legt ihn dann an Torhüter Tyler Miller, welcher allgemein in diesem Spiel ist so ein bisschen der Leidtragende war, wie ich jetzt finde, weil ich habe jetzt viel seitens LAFC-Fans gelesen und viele meinen, mit einem anderen Torwart wäre das anders ausgegangen und da muss ich eigentlich ein Stück weit widersprechen. Ich meine, weder bei dem Tor noch beim 2-1 von Lodero, welches kurz darauf gefallen ist, macht der nichts. Ich meine, das Tor ist 7,32 breit und gerade das 2-1, das ist zwar jetzt nicht stark geschossen, aber Müller hat eine verdeckte Sicht und der passt perfekt. Also da hat kein Blatt Papier mehr zwischen Pfosten und Ball gepasst. So platziert oder so gut geschossen war der. Und da musste auch mal ein bisschen die LAFC-Fans bremsen, weil es ist ja immerhin noch ein Torwart oder ein Mensch, der halt auch seine Fehler macht. Ich meine, wie gesagt, er hat bei den Toren eigentlich keine Fehler gemacht. Im Gegenteil, er wäre jetzt sogar fast so rangekommen und hat auch stellenweise gut gehalten. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht, wenn ihr das anders seht, oder auch du, Anne, könnt mir gerne widersprechen.
Also ich stimme dir da tatsächlich auch zu. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Niederlage an ihm lag, sondern da muss man sich ehrlich gesagt auch fragen, wo ist die Verteidigung, was hat die gemacht? Und so richtig aufgefallen sind die auch an dem Tag nicht so richtig, fand ich. Und vor allem, und das war das Entscheidende, der Sturm ist nicht aufgefallen. Und das sind dann eher die Faktoren, die meiner Meinung nach in dem Spiel deutlich eher zu dieser Niederlage geführt haben, als der arme Torwart, der bei den 2 Toren zumindest nicht so richtig viele Möglichkeiten hatte.
Eben, und ich meine, das 3-1 dann in der zweiten Halbzeit, da kann man ihm eigentlich auch keinen Vorwurf machen, weil die Verteidigung war einfach auch wieder abwesend, in meinen Augen jetzt.
Ja, genau.
Und es ist halt einfach, wie gesagt, so eine Sache. Und das eine, wenn du vorne abwesend bist, dann ja, redet eigentlich so keiner drüber, weil so Tage gibt's. Aber wenn du als Torwart halt dann nicht alles halten kannst oder halt weniger hältst, als deine Stürmer machen, ja, dann ist es halt doof und dann bist du halt draußen. Und ich finde, klar, das 3-1 in der Höhe, kann man sich drüber streiten. Ich meine, Seattle war eiskalt, die waren eigentlich auch als Mannschaft besser, weil ja, der LAFC hatte jetzt nicht so die guten Chancen, dass sie sagen kann, gut, mehr als ein Tor ist drin und das sieht bei Seattle schon anders aus. Sie hatten ja wahnsinnig viele Chancen, auch als LAFC schwer da hinten aufgemacht hat, hätten die ja sicherlich nochmal ein oder zwei Tore schießen können. Eigentlich auch müssen.
Um zu gewinnen, aber hättest du die auf jeden Fall machen müssen.
Ja. Aber es gab noch andere Szenen und zwar habe ich jetzt auch stellenweise so diese Atlanta-Krankheit bei, nenne ich das einfach mal, bei LAFC gesehen, und zwar so dieses Fordern von einem Handspiel, von einem Elfmeter, also Entschuldigung. Ich bitte euch, ich meine, wenn ihr nicht trefft, das ist ja die eine Sache, wenn ihr noch einen Elfmeter haben möchtet, für ein Handspiel aus kürzester Distanz, also Entschuldigung, aber schaut euch doch mal die ganzen Bewegungen an. Ich meine, ihr kennt mich alle, ich bin wirklich jemand, der reflektiert selbst, aber gerade solche Handspiele, ich meine mal ganz ehrlich, mir kam es stellenweise so vor, als habt ihr bewusst nicht aufs Tor, sondern auf die Hand von gerade Ariak oder Kim Hee geschossen, damit ihr einen Elfmeter bekommen wollt. Aber es war halt kein Elfmeter, weil, Entschuldigung, aber das sind natürliche Bewegungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, NFC, dass ich das stellenweise gerade von den Spielern ein bisschen unsportlich fand, die halt mehr mit Beschwerden beschäftigt waren, als eigentlich mit Fußballspielen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum sie letzten Endes ausgeschieden sind, weil die waren dann dermaßen neben der Spur stellenweise, dass da einfach kein guter Fußball möglich war auf Seiten von LAFC.
Und übrigens, so ein Elfmeter ist ja kein Garant dafür, dass man gewinnt. Und dem anderen Spiel, was wir vorhin noch besprechen, gab es ja einen Elfmeter. Und der war nicht so erfolgreich.
Es ist was anderes, aber uns soll es ja recht sein. Aber darum geht's ja nachher erst im zweiten Spiel dann. Aber eine Szene ist mir auch noch hängen geblieben, so eine Nachspielzeit, als Nuhu Tolo, der sich ja jetzt gerade so in den Playoffs so als einer meiner Lieblinge entpuppt, der erste Chance hat zum 3-1 irgendwie, wo 4-1, wo Müller dann pariert und ich glaube dann flext der Wähler oder unterbindet halt den Konter, indem halt Wähler wegholzt. Sagt man einfach so. Sieht doch für gelbe Karte. War eigentlich schon so eine witzige Aktion anzuschauen. Er macht es zornig und dann im Konter unterbindet er sofort. Klar kriegt er für gelb zu Recht auch. Aber es war wirklich so eine Szene, wo mir hängen geblieben ist. Wo mir einfach auch stellenweise gefallen hat. Jetzt nicht unbedingt das Foulspiel, sondern halt einfach tornig gemacht und sofort Konter unterbunden. Aber was ist dir da denn noch so abseits der Tore oder dieser Reklamation hängen geblieben, Anne?
Also ich fand, dass Seattle die kompaktere Mannschaft war. Und
definitiv.
Ja, also sie haben mich tatsächlich einfach mehr überzeugt. Und es gab so einen Spieler, wo ich sagen würde, der ist schon ein kleines bisschen herausgestochen bei Seattle. Du darfst mal raten, wer.
Nicolas Lodero?
Nee, der war's nicht.
Oder meinst du jetzt Christian Wolden?
Nee, auch nicht. Julius.
Okay, dann.
Der der hat schon ein echt starkes Spiel gemacht.
Er hat echt heftig gespielt, ja.
Die Tore waren schon beeindruckend.
Man muss aber auch halt einfach sagen, das habe ich auch von vielen LAFC-Fans, oder halt, ich sag mal viele LAFC-Fans, LAFC-Fans und so weiter. Ich habe auch gerade von der Szene von LAFC und von den Fans gelesen, dass Brian Schmetzer einfach Bob Bradley dermaßen ausgecoacht hat. Also wirklich, er hat seine Mannschaft besser darauf vorbereitet und einfach während der 90 Minuten besseres Coaching bewiesen. Und das ist dann einfach auch ein Faktor, der macht in meinen Augen 50% eines Spiels aus. Und ich hatte das Spiel die ganze Zeit gesehen und auch ich als Zuschauer hatte sofort das Gefühl, dass Brian Schmetzer wirklich weiß, was er tut und auch wirklich mit all seiner Erfahrung in diesem Conference-Finale, die er hat, wie er an den Tag gelegt hat und bewiesen hat, warum Seattle Sounders jetzt zu Recht im MLS-Cup-Finale steht. Klar, Bob Bradley hat über die gesamte Saison über souveräne Arbeit geleistet. Man ist nicht umsonst Erster geworden, aber und dazu dieses letzte Etwas hatte gefehlt. Und ich glaube, dass es in ein, zwei Jahren vielleicht so der Fall sein wird, wenn dieser Kern der Mannschaft zusammenbleiben wird, dass dann LAFC auch erfolgreich in den Playoffs sein wird. Aber bislang sehe ich da keine Chance. Da ist halt einfach Bob Bradley nicht zu abgekocht. Oder halt nicht abgekocht genug.
Ja, oder Schmetzer ist einfach schon was ganz Besonderes. Es gibt halt einen Trainer, wo ich sagen würde, den würde ich auf dieselbe Stufe stellen. Und das ist Bruce Arena.
Ja, definitiv.
Aber da hat es leider bei Atlanta halt nicht geklappt. Aber dem hätte ich genau das auch zugetraut, dass er den Gegner so durchschaut. Und was mir auch gefallen ist es gibt eine Szene direkt nach dem 2-1. Und du siehst, wie Schmetzer sich freut. Aber du siehst ihm ein bisschen auch an, dass er genau damit gerechnet hat. Und das zeigt so ein bisschen auch, in welche Richtung das ging.
Ja, das war mir stellenweise tatsächlich auch so klar. So dieses 1-1 in Ordnung, ja. Und jetzt legst du los. Weil ein Spiel, also ich bin da selber Jugendtrainer. Klar, ich trainiere jetzt nicht die Jugendakademie von Seattle oder so, sondern einfach nur so ein Dorfverein. Just for fun, hieß das. Aber auch ich schaue immer stark auf den Gegner. Ich sag so zu meinen Jungs, hey, ich schaue nicht drauf auf Tabellenplatz oder so, aber ich schaue mir ein bisschen an, wo so die Stärken liegen und dementsprechend stelle ich auch auf. Und ich meine, wenn du weißt, aha, du hast einen Wähler vorne oder auch einen Thiago Rossi, die musst du halt dementsprechend, ich sag jetzt mal, rausnehmen, sodass sie die ganzen 90 Minuten über, auf gut Deutsch, unsichtbar sind, wie man gerne mal sagt, sodass sie wirklich nicht ihr Spiel machen können.
Und genau und das hat ja geklappt. Also Wähler war Brian nicht Schmetzer. Zu sehen.
Brian Schmetzer hat ja sicherlich nicht nur in der einen Woche LAFC analysiert. Nein, das machst du, wenn du in die Playoffs gehst, gehst du davon aus, hey, im Finale treffen wir auf LAFC. Klar, du bereitest dich auch nebenbei auf den anderen Gegner vor, sei es Los Angeles Galaxy oder sei es auch Minnesota oder wie die ganzen Teams auch heißen. Du bereitest dich natürlich darauf vor. Aber gerade bei diesem LAFC, die ja wirklich durchmarschiert sind durch diese Liga, mit nur einer Heimniederlage, welches übrigens Minnesota war, das so zu durchschauen, das ist dermaßen starke Vorbereitung. Und taktisch gesehen ist es auch wirklich ein ganz, ganz hohes Niveau, welches in der MLS, denke ich, noch nicht so Fuß gefasst hat, jetzt aber auch zukünftig, wenn noch jetzt Inter Miami kommen wird, Fuß fassen wird.
Naja, es hatte schon Fuß gefasst. Also, wie gesagt, Bruce Arena, nehme ja, ich bitte
Bruce Arena, der ist
und
halt erfahren.
Zuvor Jesse Marsch, der ja mittlerweile in Europa ist, aber der ebenfalls sehr, sehr viel mit Analyse gearbeitet hat und bei dem man auch gemerkt hat, da ist ein richtig starker Matchplan hinter. Gut, bei denen hat's dann am Ende nicht für den MLS Cup gereicht. Aber du hast gesehen, der kann was. Und man sieht in Europa jetzt gerade auch, der kann wirklich was. Also es gibt diese speziellen Trainer schon vereinzelt, aber es müssen natürlich noch viel mehr sein.
Ja, definitiv. Hast du ansonsten noch was zu dem Spiel?
Wir müssen die Frage von letzter Woche noch beantworten. Hat die Pause dem LAFC jetzt geschadet oder nicht?
Achso, stimmt ja. Die Frage kann man vielleicht gar nicht beantworten. Also, wem die Pause geschadet hat, ist New York City FC. Definitiv. Die ja verloren haben gegen Toronto. Gut, man muss dazu sagen, dass es selten dämlich war, einen Elfmeter in der 90. Minute zu kriegen.
Oh ja.
Aber ob die Pause denn jetzt geschadet hat, also anhand, dass jetzt so lange Sprechpause ist, merkt ihr ja wirklich, dass ich mir unschlüssig bin, weil die haben gegen LAFC gewonnen, souverän, aber man hat auch schon dort gemerkt, hey, defensiv läuft sich, ich meine, du kriegst 3 Tore zu Hause, das darf dir nicht passieren. Und die Tore gegen LAFC, gegen LA Galaxy waren ja immer torreich, also 4-3, 3-3, gab's überhaupt schon. Oder was es da alles gibt, es ist halt immer wirklich ein High-Scoring-Game. Und das darf dir eigentlich nicht passieren, finde ich. Gerade zu Hause nicht. Und da war es eigentlich klar, dass wenn du deine Defensive nicht auf diesen Sturm einstellst, sei es ein Morales, sei es ein Jones, Lodero oder Huidas, dass du dann hinten 3 Dinger bekommst. Und Seattle ist halt defensiv stark. Seitdem auch Arriaga da ist. Und auch Svensson wieder fit. Das muss man leider zusagen. Also von daher würde ich eher sagen, dass sie sich schlecht vorbereitet haben, als dass sie eher die Pause oder durch die Pause geschädigt wurden.
Würde ich tatsächlich auch sagen. Also ich hatte auch eher den Eindruck, dass es nicht daran lag, dass sie jetzt einfach zu viel Pause hatten, sondern dass die Strategie vielleicht einfach nicht in die richtige Richtung ging. Und Seattle einfach strategisch besser war. Vom spielerischen Niveau würde ich sagen, sind beide eigentlich gleich. Also beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber in dem Fall hat es einfach die Strategie ausgemacht und vielleicht natürlich auch ein bisschen Glück.
Ja, das bisschen Glück ist halt so eine Sache. Aber allgemein, wenn man mal überlegt, Carlos Vela hat so viele Tore eigentlich, oder mehr Tore als Morris, Ruidas und Lodero zusammen. Und wenn du den halt aus dem Spiel nimmst, oder es halt nicht schaffst, jetzt mal aus Sicht von LAFC, diesen Spieler so in Szene zu setzen, dass er auch wirklich auch in diesem Spiel, in diesem wichtigen Spiel trifft. Ich meine, du kannst als Stürmer, klar, immer mal wieder treffen, aber wenn du in diesen wichtigen Spielen zeigst, hey, Ich bin da für meine Mannschaft als Captain. Ich schieße diese Tore, die wichtig sind, die meine Mannschaft wirklich effektiv weiterhelfen und auch zum Sieg führen. Wenn du da nicht triffst, da bist du eigentlich in erster Linie, finde ich, auch kein guter Leader. Und in zweiter Linie muss man da wirklich, wie gesagt, das vom Trainer hinterdenken, also den Matchplan vom Trainer hinterdenken. Das soll nicht heißen, dass Carlos Vela ein schlechter Fußball ist. Im Gegenteil, ich meine, 36 Tore in einer MLS-Saison, das ist halt grandios. Aber wie gesagt, die Pause, die hat letzten Endes LAFC nicht zum Fall gebracht.
Übrigens als kleine Ergänzung an alle LAFC-Fans, die Fans der New York Red Bulls können komplett nachvollziehen, wie es euch Fans jetzt gerade geht, weil der LAFC hat dieses Jahr das Supporters Shield gewonnen, hat die meisten Punkte in einer Saison erlangt und stellt den Torschützenkönig. All das haben die Red Bulls auch schon geschafft. Ich glaube, es war 2013 oder 15, ich weiß nicht mehr genau. Und sind quasi, ich glaube, auch an gleicher Stelle damals ausgeschieden. Also wir können da komplett mitfühlen und wissen, wie scheiße es ist.
Ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, ich schließe es dann mal hier so weit ab. Das Spiel LAFC gegen Seattle Sounders. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann beim nächsten Spiel. Bis dahin. Bye bye. Okay, nicht bye bye. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder zu unserem MLS-Podcast. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht und machen jetzt hier auf meinsportpodcast.de weiter mit dem nächsten Spiel. Und im zweiten Spiel, also im Finale der Eastern Conference, statten sich Atlanta United und Toronto FC, der Vertreter aus Kanada, gegenüber. Anne, da die Red Bulls in der gleichen Conference sind, überlasse ich dir mal das Wort.
Ich fange mal mit was anderem an, nämlich mit der Geschichte der Woche. Die hat nämlich indirekt auch mit diesem Spiel zu tun. In der Geschichte der Woche geht es nämlich dieses Mal um Nick DeLeon, der, wie die meisten es wahrscheinlich wissen, eigentlich lange bei DC United gespielt hat. Und 2013 ließ er sich ein Tattoo stechen auf den rechten Oberarm und da steht groß und fett DC United drauf. Das Problem ist aber, dass er im Dezember 2018, also vor nicht ganz einem Jahr, dann letztendlich nach Toronto wechselte und er hat dieses komische Tattoo am Arm. Genau dieses Tattoo sorgte jetzt für ein bisschen Schmunzelei, sagen wir es so, weil es zu sehen ist. Aber man sieht nicht mehr DC United, sondern man sieht einfach nur irgendwas rot Verwischtes, aber eben den Schriftzug nicht mehr. Und ganz offensichtlich hat er panisch versucht, diesen Schriftzug irgendwie wegmachen zu lassen. Also ob er sich hat überschminken lassen oder versucht hat, das überstechen zu lassen, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist es sehr verwischt und nicht zu erkennen. Und im Internet macht man sich ein bisschen darüber lustig und auch, dass er sich doch bitte jemanden suchen soll, der das Tattoo professionell überstechen kann. Weil im Prinzip sieht man jetzt noch zwei Linien und dann einen verwischten Schriftzug. Das sieht schon ein bisschen absurd aus. Aber dieser Nekte Leon hat in dem Spiel tatsächlich eine ganz besondere Rolle gespielt. Er hat nämlich ein sehr, sehr schönes Tor gehabt. Und das war tatsächlich das entscheidende Tor. Also verzeihen mir wahrscheinlich die Toronto-Fans das Tattoo und gehen, ja gut, die kann man verkraften, und gehen dann aber mit ihm motiviert ins Finale, weil, ganz überraschend muss man auch sagen, hat Toronto es tatsächlich geschafft, Atlanta United zu Hause zu schlagen. Und das, obwohl Atlanta eigentlich den bestmöglichen Start hatte, den man haben kann, nämlich schon nach 4 Minuten gegen Atlanta mit Julian Gressel in Führung. Was im Prinzip war das clever herausgespielt von Atlanta. Der Ball war dann bei Martinez, also Pity Martinez, der ihn dann rüber im richtigen Moment völlig unehrgeizig abgab. Also was heißt unehrgeizig? Wenig egoistisch abgab, so rum. An Julian Gressel, der völlig freistand und dann nur noch einschieben musste. Und dann war es schon das 1-0 nach 4 Minuten. Und in der 7. Minute gab es dann ja ein Foul von Michael Bradley im Strafraum. Und Michael Bradley, ihr wisst es, spielt bei Toronto. Das heißt, Atlanta bekam dann plötzlich auch noch einen Elfmeter. Und das alles innerhalb von nicht einmal 10 Minuten. Das Problem an der Geschichte war aber, dass Martinez, also in dem Fall jetzt der andere Martinez, mal wieder zum Elfmeter antrat. Und wir haben in dem Podcast ja schon mal über seine Elfmeter-Strategien gesprochen. Er hüpft am Anfang immer, manchmal hüpft er auch kurz vorm Schluss, das hat er dieses Mal nicht gemacht. Problem ist aber, wenn man solche Bewegungen macht, kann es auch sein, dass man die Konzentration verliert und der Schuss nicht gut sitzt. Und genau das war auch in dem Fall der Fall. Und dann war es ganz leicht zu halten. Heißt, Elfmeter war gehalten. Es stand nach roundabout 8 Minuten nur 1-0 für Atlanta. Und dann kam einfach die Zeit von Toronto. Oder was sagst du, Daniel?
Ja, man muss zunächst erstmal sagen, dass das 1-0 nicht fallen darf. Nach 4 Minuten kriegst du dermaßen einen, ich sag jetzt mal, Konter so ungünstig, dass dann das wirklich, also das ist ein Sweaty Goal. Also du legst mal rüber zum freischienenden Angreifer oder zum freischienenden Spieler und das schiebt dann ein. Und das darf dir nach 4 Minuten keineswegs passieren. Auch dann, als Martinez allein aufs Tor zuläuft, das darf dir nicht passieren. Er ist um einiges schneller, also musst du dementsprechend auch tiefer stehen. Dass dann Bradley, wie gesagt, ihn umsetzt, oder was heißt umsetzt, halt zu Boden schluckt im Strafraum, ist in meinen Augen eine rote Karte, weil er war letzter Mann und war zum Abschluss gekommen. So ist es meine Meinung, glücklicherweise. Aus Sicht von Toronto hat der Keeper Brandon Westberg den Elfmeter souverän pariert. Zugegebenermaßen stark geschossen war er jetzt nicht. Aber ja, das ist halt so dieser Momentumswechsel. Sprich, du hast einen Elfmeter, kannst eigentlich nach 10 Minuten oder nach 7 Minuten, nee, 10 Minuten, 2-0 in Führung gehen und machst es nicht. So, dementsprechend natürlich Momentumswechsel und der kam ja ziemlich schnell, muss man ja sagen, aus Sicht von Toronto FC, oder?
Der kam gewaltig schnell, nämlich schon in der 14. Minute kam dann der Ausgleich. Wie fandst du das Tor?
Ja, es ist gut herausgespielt. Oder, also was heißt gut herausgespielt? Es ist ein langer Ball. Ich bin zwar kein Fan von langen Bällen, sag ich es einfach mal. Oder auch von hohen Bällen. Obwohl es immer schön heißt, hoch und weit mit Sicherheit. Aber ja, wie gesagt, langer Ball von Simon auf Benetzet. Und der schiebt halt mal ganz locker flockig an Brad. Entschuldigung, ich muss lachen. Ich schon irgendwie serein und muss lachen. Wie gesagt, Lorenz Simon schiebt auf Nicolas Benetzet und der schiebt ihn ganz entspannt ein zum 1-1 und ja, gut, dann hieß es nach 15 Minuten nicht 2-0 Toronto, sondern nicht 2-0 Atlanta, sondern 1-1. Und dann nahm das Spiel eigentlich seinen Lauf. Nur halt den Falschen aus Sicht von Atlanta.
Man muss auch sagen, ehrlich gesagt hat Atlanta meiner Meinung nach sehr, sehr fahrlässig gespielt, weil die hatten sehr viele Chancen und die hatten selbst nach dem vergeigten Elfmeter noch genug Chancen. Die MLS-Analysten sind ja auch der Meinung, dass dieser Elfmeter der Wendepunkt war. Das fand ich jetzt nicht, weil sie danach wirklich noch richtig gute Chancen hatten. Aber sie waren einfach zu fahrlässig damit. Also dann läuft man eine ganze Weile mit dem Ball und spielt eigentlich die Situation ziemlich gut raus. Und dann schafft man es aber nicht, den Ball nochmal rechtzeitig abzugeben, sondern will er sehr eigennütz offensichtlich das Tor machen. Und am Ende schießt man dann halt nur noch ans Außennetz, weil man zu weit außen ist schon. Immer wieder solche Szenen, die fand ich ziemlich unnötig. Obwohl ich in dem Spiel ja auch für Toronto war, muss ich zugeben. Aber in dem Fall hat es mich schon ein bisschen überrascht, wie leicht Atlanta da den Sieg verschenkt hat. Weil ich fand nicht, dass Toronto jetzt so extrem viele Chancen gehabt hätte. Sie hatten ihre Chancen, die haben sie dann aber großenteils einfach auch genutzt.
Definitiv. Und wenn du halt deine Chancen nicht machst, musst du nicht wundern, wenn du hinten halt versagst. Mein bestes Beispiel war ja Bradley gegen Escobar in der 37. Minute, als Escobar durch einen starken Zweikampf den Ball gewinnt, dann weiter, soweit ich weiß, zu Martinez reitet und der spielt auf Kressel und letzten Endes ist es wieder Westberg, der meiner Meinung nach auch Spieler des Spiels war. Nicht nur, weil er den Elfmeter gehalten hat, aber der pariert halt gleich zur Ecke. Es sind halt einfach so Chancen, klar, es war spitzer Winkel, aber du musst halt irgendwann mal deine Chancen nutzen, wenn du gewinnen möchtest.
Ja, genau.
Und das hat halt Atlanta definitiv nicht gemacht. Sie haben zwar super gespielt, aber super reicht halt nicht aus, wenn du weniger Tore schießt als dein Gegner. Und so warst du dann auch. Zweite Halbzeit, würde ich sagen, spring mal rein.
Ja.
Es gab ja einige Chancen, wie gesagt, auch wieder für Atlanta, aber ja, der Feinherr mit dem Tattoo kann sich halt nicht nur Tattoos stechen lassen, sondern halt auch, ja, Tore aus 20 Meter in den Winkel hauen. Gut, das war jetzt ein schlechter Vergleich. Ihr werdet sicherlich gesehen haben, das Tor.
Und wenn nicht, also das Tor von De Leon war wirklich großartig.
Ja.
Er sieht, dass er sich festspielt, und das ist übrigens das, was ich von den Atlanta-Spielern eigentlich erwartet hätte, aber was sie nicht geboten haben. Er sieht, dass er sich im Prinzip festgespielt hat, dass vor ihm eine Mauer aus Spielern ist und er da nicht durchkommen wird. Also dreht er sich mit dem Ball um die eigene Achse und schießt dann einfach von außerhalb des Strafraums mal kurz rein und plötzlich ist der Ball drin. Das ist das, was irgendwie Atlanta fehlt, ist ein bisschen Kreativität und auch mal andere Sachen zu versuchen. Man versucht halt immer wieder dieselbe Strategie, läuft sich dann fest und verliert den Ball oder die Torchance endet im Nichts.
Ja, das ist halt die Sache. Und ich meine, wie gesagt, das Tor von De Leon. Er bekommt den Ball. Jetzt habe ich so ein Stück weit so vom Spielsituation her an das von Lodeiro erinnert. Ich meine, klar, er hat jetzt nicht in den Winkel geschossen, aber es ist halt auch das, er kommt mehr oder weniger, setzt er sich ein bisschen fest und dann kommt einfach nur dieser Schuss aufs Tor. Und ich meine, so ein Tor schießt du eigentlich nur einmal in deinem Leben. Gut, manche schießen es auch mehrmals, wenn du gut Fußball spielen kannst, aber gerade in so einem Spiel ist halt so ein Tor, ich sag's mal, ein enormes Statement, gerade im Hinblick auf den MLS Cup. Und ich meine, es ist gerade sowas, für dieses so wirklich dieses Selbstbewusstsein. Ich meine, Kressel, man sieht gerade beim 2-1 das Kressel. Er hat ein super Spiel gemacht, hat ja auch das Tor geschossen, hat auch in den Playoffs. Ist er für mich eigentlich einer der Leistungsträger von Atlanta. Aber er hat jetzt bei dem 2-1 ist halt einfach viel zu halbherzig gewesen, weswegen auch De Leon überhaupt zum Abschluss kam. In meinen Augen jetzt.
Ja.
Also das sieht man, zumindest auf den TV-Aufnahmen. Aber ja, dann letzten Endes, nach 95 Minuten, war die Freude groß und Toronto hat nicht nur den ersten der Eastern Conference, sogar auch den zweiten der Eastern Conference geschlagen, und zwar beides Mal auswärts. Jetzt treffen sie natürlich im MLS Cup Finale auf den zweiten der Western Conference, auf die Seattle Sounders, und ich bin ganz ehrlich, wenn Toronto am Ende gewinnen wird, dann haben sie es verdient. Ich meine, klar, ich bin Seattle-Fan, ich will mich natürlich über den Sieg der Sounders freuen. Ich meine, gerade auch gegen Toronto, ich meine, wann stehst du schon gegen Toronto FC im MLS Cup?
Okay, nein, ich glaube, das ist noch nie vorgekommen.
Nein, den bringe ich jetzt nicht in Schock. Ich meine, Ich habe letztens dieses, ihr kennt ja sicherlich alle GTA San Andreas und so dieses Meme, oh shit, here we go again. Und es passt halt einfach. Ich meine, theoretischerweise können wir auch den Titel nächste Woche oder die Woche so wählen mit, oh shit, here we go again. Dreimal in 4 Jahren. Es ist halt einfach ein, es zeigt, ich will jetzt nicht sagen, diese Dominanz, aber wie sagt man das jetzt am besten?
Das, also es zeigt auf jeden Fall, dass beide Teams spätestens in den Playoffs wissen, wie sie spielen müssen und da sehr konsequent sind. Das ist das, was anderen Teams fehlt, die sonst immer eine krasse Saison spielen, aber dann in den Playoffs scheitern.
Ich meine, das beste Beispiel ist, du kannst als Team wirklich eine super Saison haben, gerade im DFB-Pokal zum Beispiel. Du spielst wirklich super, auch in der Bundesliga läuft es für dich runter, aber dann, wenn es drauf ankommt in dem Spiel, wo es wirklich um was geht, versagen dir irgendwie die Nerven oder kriegst es nicht gewacken. Und ich meine, du kannst halt einfach Playoff-Spiele nicht mit der Regular Season vergleichen. Ich meine, in der Regular Season, klar, du spielst deine Spiele, aber wenn du schon sicher in den Playoffs bist, dann machst du halt nochmal dein Spiel, sodass du am Ende die bestmögliche Ausgangslage hast. Bestes Beispiel, 34. Spieltag. Minnesota United zu Gast bei den Sounders. Geht zum Platz 2 um den zweiten Seed in der Western Conference. Seattle gewinnt und hat am Ende Platz 2 und hat sich jetzt somit auch das Heimrecht gesichert. Und es zeigt halt einfach, dass dieses Team, aber auch Toronto FC, halt absolute Playoff-Maschinen, muss man ja sagen, sind. Ansonsten stehst du ja nicht dreimal in 4 Jahren im MLS-Cup-Finale. Genauso ist es auch mit, jetzt muss ich mal einen Vergleich bringen mit New England, die stehen auch dreimal in 4 Jahren im Super Bowl. Das liegt nicht daran, dass sie, klar, sie haben auch schnellerweise ein paar Maschinen im Team, aber die wissen halt einfach, wann es drauf ankommt, ihr Spiel zu machen und ihren Job. Und das hat halt sowohl Seattle Sounders gemacht, als auch Toronto FC.
Übrigens, zu dem Spiel Atlanta-Toronto, da ist mir eine Sache noch aufgefallen. Und ich vermute fast, dass du mir zustimmen wirst, aber auch in diesem Fall habe ich den Eindruck gehabt, dass da falsche Entscheidungen vom Trainer getroffen wurden, in dem Fall von De Boer, der erst den ersten Wechsel in der, ich glaube, 83. Minute hatte oder 84. Minute, während Toronto kurz nach der Halbzeit anfing durchzuwechseln. In der 81. Minute hat er den ersten Wechsel gehabt und Toronto dagegen hat in der 46. Minute, in der 54. Minute und in der 68. Minute gewechselt. Und übrigens, Nick DeLeon ist erst in der 54. Minute reingekommen und er war letztendlich derjenige, der da das Joker-Tor gemacht hat.
So, jetzt kommt das Interessante. Für wen kam er denn rein? Sag's mir. Für wen kam er rein?
Für Bizet.
So, und wer hat das 1-1 geschossen?
Genau. Also.
So, Bingo. Ergo, er hätte Kressel auswechseln müssen. jetzt wissen wir es, woran es lag. Nein. Ich stimme dir zu, du kannst nicht in dem Conference-Finale so krass auf dem Team vertrauen. Ich meine, auch ein Brian Schmetzer hat dreimal gewechselt. Klar, er hat den dritten Wechsel dann, um Zeit von Uhr zu nehmen, vollzogen, aber auch gegen Salt Lake, nämlich jetzt gerade mal, wurden Morris ausgewechselt. Und wie sie alle heißen. Das musst du halt einfach machen.
Man sieht an De Boers Handlung dann auch, dass er dann plötzlich Panik bekommen hat, weil ich glaube, 2 oder 3 Minuten nach dem Tor, nach dem 1-2 aus Atlanta-Sicht, hat er dann plötzlich den ersten Wechsel gemacht. Nur ist das dann halt in der 81. Minute sehr, sehr spät, wenn du dringend noch das Tor brauchst und da eine Mannschaft hast, die sehr, sehr Playoff-erfahren ist, also in dem Fall Toronto.
Ja, das ist halt die Sache. Wie gesagt, Toronto, klar auch Atlanta, der letztes Jahr gewonnen als Titelverteidiger. Damals noch mit, wie ist der Trainer nochmal? Marino?
Ja.
Nee. Doch, Marino. Mit Marino als Trainer. Und das halt auch eher erfahren. Und De Boer hat, was Playoffs angeht, sag ich jetzt mal, eher nicht so viel Ahnung. Ich will es nicht unterstellen, aber du nimmst einen Parkhurst raus in der 81. Minute. Ich meine, klar, er ist Verteidiger, aber korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber er ist doch Captain.
Und ja, also ich kann jetzt vielleicht nachvollziehen, dass man Verteidiger rausnimmt und vielleicht war er auch nicht mehr so fit, aber 81. Minute ist halt zu spät, gerade in der Situation.
Eben, du musst viel früher wechseln. Ich meine, klar, dass du keinen Verteidiger auswechselst und einen Stürmer bringst, verlange ich auch nicht. Aber dass du dann in 81. Minute auf die Idee kommst, ja, hey, ich wechsle jetzt doch so. Da darfst du nicht deinen Captain auswechseln, weil dein Captain ist letzten Endes einer der Spieler, der dir so ein Spiel noch gewinnen kann. Und wenn es durch diese Mentalität, die er ausstrahlt, der Fall ist.
Und damit war es ja auch Perkaus letztes Spiel.
Ja. Also klar, ich bin jetzt nicht böse drum, dass es jetzt hier sein letztes Spiel war, nicht im Finale. So hat sie jetzt natürlich das Heimrecht. Aber er wird schon Lücken hinterlassen in der Verteidigung der Atlanta United oder von Atlanta United, aber auch natürlich in der kompletten MLS, weil er war lange Spieler in der MLS, hat bei vielen Teams gespielt und denke ich auch, wie gesagt, mir ein Stück weit als Fan von der MLS fehlen.
Ich finde übrigens witzig, du hast Vincent und mir ja vorher schon eine Sprachnachricht geschickt, also vor dem Spiel. Und da hattest du ja auch schon gesagt, dass du eigentlich lieber Toronto hättest und dass du dann sogar auch damit leben könntest, wenn sie Seattle schlagen, also das, was du gerade eben auch schon mal gesagt hast, ja. Einfach weil sie es irgendwie auch verdient haben. Und ich muss auch zugeben, ich war nicht so begeistert, dass sie überhaupt in den Playoffs sind, weil sie zuletzt in der Saison irgendwie gefühlt ziemlich abgetaucht sind, nachdem sie am Anfang ja sehr stark gestartet hatten. Aber wenn man sich so ihre letzten Spiele anguckt, die haben schon richtig geackert. Also wer auswärts solche Spiele gewinnt, der hat es absolut verdient. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Finale.
Definitiv. Ich muss mich jetzt auch in aller Form hier bei Toronto FC entschuldigen. Also, wenn ihr da draußen jetzt irgendein Toronto-Fan ist, ich hoffe natürlich in meine Entschuldigung an. Aber ich habe ja schon mal in der Analyse gesagt, ja, hey, weder Toronto noch DC United haben irgendwie das Zeug, überhaupt einen von diesen Playoff-Teams zu schlagen. Habe ich ja gesagt. Ich habe wirklich gesagt, eigentlich sollten beide verlieren. Habe ich nicht geschrieben, aber habe ich wirklich gedacht, weil ich habe weder Toronto so stark eingeschätzt, noch DC United. Gut, DC United, Butterfly-Effekt kann ich nicht beurteilen, aber Toronto, was sie abgeliefert haben in diesen drei Spielen, das zeigt halt einfach, dass sie Bock haben zu gewinnen. Und wenn die Sounders wirklich ein scheiß Spiel spielen, so wie sie es schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren gemacht haben, ich meine, gut, vor 3 Jahren hat es mir gefallen, dass man im Elfmeterschießen gewinnt. Da war Stephen Fry auch überragend, aber dann vor 2 Jahren, dass du wieder so schlecht spielst, da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, dann haben wir natürlich Toronto verdient zu gewinnen, weil wenn du so ein Feuerwerk abbrennst, wie gesagt, gegen den Conference-Sieger und auch Conference-Zweiten, dann natürlich auch gegen Seattle Sounders. Und wie gesagt, wenn das Spiel letzten Endes spannend wird, ich 90 Minuten oder 120 oder sogar noch mal Elfmeterschießen dermaßen einen Adrenalinkick hab, sodass ich nicht mehr sitzen kann oder nicht mehr schlafen kann, dann nehme ich das gern. Und dann darf meinetwegen auch Toronto gewinnen. Aber wie gesagt, in erster Linie entschuldige ich mich jetzt für diese Unterschätzung in meiner Analyse. Zu De Boer möchte ich jetzt auch nochmal was sagen. Er ist, wie gesagt, kein guter Trainer. Ich kann genauso wenig leiden wie Lucien Favre. Unabhängig jetzt vom Verein. Weil es halt einfach in meinen Augen so Trainer sind, die, wo ich nicht weiß, wie sie den Trainer schon gekriegt haben, sagen wir es mal so, weil als Trainer solltest du taktisch ein bisschen was hinterdenken, aber das machen die, glaube ich, nicht. Also, sie stellen zwar auf und haben die Qualität, aber hätten sie diese Qualität nicht, dann wären sie nicht so lange im Amt, sage ich es mal so. Also, mit der Bürde kannst du, klar, bei Ajax, Monopolstellung eigentlich in den Niederlanden, gewinnen, meine ich alles. Auch bei Atlanta jetzt, mehr oder weniger stellweise Monopolstellung. Klar, er hat den US Open Cup gewonnen. Klar, Atlanta hat ihn als einziges Team, glaube ich, ernst genommen. Aber jetzt kommt es drauf an und man sich daher erscheitert. Liegt natürlich daran, weil er kein guter Trainer ist. Wenn ihr das anders seht, widerspricht mir gerne. Klar, ich bin ein bisschen abgeneigt gegen ihn. Aber das hat natürlich auch seine Gründe. Und ich habe, glaube ich, schon in den ersten 2 oder 3 Spielen gesagt, dass ich mit diesem ganzen Konzept nicht zufrieden bin. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Diese Hate Speech, danke jetzt einfach mal ganz nett ausgedrückt. Oder, Anne?
Ja, ich stimme dir da durchaus zu. Wie gesagt, ich fand es jetzt in dem Spiel auch sehr deutlich zu sehen, dass es da klare Fehlentscheidungen gab, die spielbeeinflussend waren. Und naja, ich gehe mal davon aus, dass Atlanta trotzdem in die nächste Saison mit ihm starten wird. Und dann mal sehen, vielleicht lernt er daraus, vielleicht macht er es besser. Oder aber vielleicht stürzt Atlanta dann auch gänzlich ab. Das werden wir dann aber auch sehen, wenn die ganzen Wechsel alle durch sind. Also spätestens, ja, kurz nach der, so etwa im März.
Es wird sich zeigen, definitiv. Ich meine, entweder sie holen sich einen neuen Trainer, sind ja einige auf dem Markt, oder aber sie geben De Boer die zweite Chance, die er natürlich verdient hat. Ich meine, wenn er sich jetzt wirklich rafft und, ich sag's mal, eine Taktikschulung macht und ein bisschen mehr Wert legt auf wirklich, auf einen wirklichen Matchplan, sage ich jetzt einfach mal, dann kann er meinetwegen bleiben.
Ich wollte gerade aus Scherz sagen, naja, Mike Petke sucht ja ein Team. Aber dann habe ich überlegt, dass mir das, glaube ich, wirklich im Herzen wehtun würde, weil ich ja kein Fan von Atlanta bin und Mike Petke aber toll finde. Ganz böse Kombination. Also, nee, bitte nicht Atlanta.
Okay, bevor wir hier jetzt, also das Spiel möchte ich jetzt mal abschließen, oder hast du noch was dazu?
Nö, aber ich würde vorschlagen, wir lassen die Zuhörer bis nächste Woche erstmal nicht entspannen, sondern selbst darüber nachdenken, was sie erwarten, wie dieses Finale ausgeht. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche, nächsten Freitag vor dem Spiel, das ist ja erst am Sonntag, nochmal wieder mit der Analyse vor dem Spiel. Und dann in der Woche darauf können wir über den MLS Cup sprechen.
Definitiv würde ich auch sagen. Dann gab es ja Anfang der Woche, glaube ich, eine News seitens der Earthquakes. Und zwar hat Florian Jungwirth seinen Vertrag verlängert. Gute Entscheidung?
Na klar.
Ja, ich stimme dir zu. Er hat zwar jetzt, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel es war. Ich glaube, es war gegen Atlanta, wo er mir nicht so gefallen hat. Aber er gehört trotzdem zu den Leistungsträgern der Quakes dazu. Und wird auch, denke ich, nächste Saison wieder voll dabei sein. Mit all seinem Herz, weil das tut natürlich auch den Quakes gut. Und er ist natürlich schon lange dabei. Ich glaube, 2015.
Denke ich, denke auch, dass das eine gute Wahl ist. Also, er ist ein guter Spieler, er hilft den Quakes durchaus. Und wenn er mal in einem Spiel nicht so überzeugt ist, jeder hat mal einen schlechten Tag. Also, ich steige da mit positiven Eindrücken durchaus in die nächste Saison. Und vielleicht kann er uns ja noch mehr überraschen.
Ja, und dann noch was anderes aus dem, ich sag's mal, US-Spieler international, Christian Pulisic, hat ja bei Chelsea auch einen Sahnetag gehabt, oder?
Absolut, mit seinem schönen Dreierpack.
Hattrick, also, ja. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber ja, Hattrick.
Er hat's auch absolut verdient, muss man sagen. Also, ein Spieler, der sich da wirklich durchbeißen muss, dass er überhaupt mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Und ich habe schon den Eindruck, dass der auch weiterhin hart trainiert und da weiter vorankommen will und wirklich auch spielen will. Und dann so abliefert, das ist schon sehr gut für ihn.
Ja.
Willst du was sagen?
Nein, ich wollte dir bloß zustimmen, dass er ein klares Zeichen Richtung Trainer gesetzt hat, dass er definitiv seinen Startplatz möchte.
So ist es. Und also ich bin immer dafür, dass er spielt, weil ich finde, dass er ein toller Spieler ist, der durchaus noch einiges lernen kann und der sehr, sehr viel Potenzial hat.
Yep, ansonsten habe ich jetzt gerade spontan nichts über einen weiteren Spieler oder Trainer oder Allgemeinmeldung.
Naja, dann würde ich das sagen, hören wir für heute auf, machen eine etwas kürzere Folge mit der Hausaufgabe für alle Zuhörer, uns doch mal zu schreiben, was sie glauben, wie das MLS-Cup-Finale ausgehen wird und was eventuell wichtige Momente oder wichtige Dinge sein werden. Und wir schauen uns dann nächste Woche mal an, was so geschrieben wurde und was unsere Eindrücke sind.
Ja, würde ich auch sagen. Also, bewertet uns dann, wie gesagt, auf iTunes. Empfiehlt uns bei all euren Freunden. Also, Link vom Podcast schön teilen oder in die Gruppe stellen. Aber am besten Link teilen, dann laden die den auch runter. Und kommt in unseren Discord, gebt uns wie immer Feedback, sei es auf Twitter, über Soccer News oder MLS Germany oder auf Facebook, US Soccer News, Instagram, MLS Supporters Germany, VoxVox jetzt auf Instagram?
Nö.
Wie dem auch sei, wie gesagt, das war's dann für uns. Nächste Woche wird dann noch wieder Vincent mit dabei sein. Und bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.